Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ab Vers 26. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus wurde im letzten Winkel von Bethlehem geboren, in einem Stall. Übrigens war es damals nicht üblich, auszumisten. Man tat höchstens immer mal wieder etwas Stroh darauf, und das über Jahrzehnte. Den Rest können Sie sich denken. So etwas dürfte man heute in Europa wohl keinem Tier mehr zumuten. Aber nicht einmal den Stall ließ man ihn. Es folgte die Flucht. Dann wuchs er in der letzten Stadt auf, die Israel damals zu bieten hatte. Was heißt Stadt? Ein Nest? Nazareth? Daraus konnte sprichwörtlich nichts Gutes kommen. Karriere machte man woanders. Und so wurde er auch nicht Priester oder Pfarrer oder Schriftgelehrter oder Theologieprofessor, sondern einfacher Zimmermann, Handwerker, Häuslebauer, Maurer war das damals. Und bei seiner Taufe stellte er sich bei den Sündern mit an. Er war nicht attraktiv in seinem Äußeren, dass man sich nach ihm umgeschaut hätte. Er zog umher wie ein Vagabund. Und schließlich stieß ihn die erlauchte Gesellschaft aus. Er wurde auf die brutalste und demütigendste Weise, die es damals gab, aus dieser Welt befördert. Die grausame Methode der Kreuzigung wandte man nur bei gemeinen Verbrechern und straffälligen Sklaven an. Zu denen hat man ihn gerechnet. Und das alles ist kein Zufall, sondern gehört zum Kern des Evangeliums. Das macht seine Kraft aus. Darin liegt seine Stoßkraft. Aber für viele ist das dumm und ein Anstoß. Und sie wenden sich verächtlich ab. Geht das nicht ein wenig kultivierter und dem gebildeten Bürgertum angepasster? Natürlich geht das. Aber damit wird das Evangelium saft- und kraftlos. Und man behält ein bunt gefärbtes, süßes, religiöses Wässerchen übrig, das keinem nutzt und keinem schadet. Sicher gibt es viele edle Liebhaber dieser religiösen Wässerchen und Verdünnungen, aber das sind nicht die Nachfolger von Jesus, denen das Wort vom Kreuz zur Gotteskraft geworden ist. Wie sieht nun eine Gemeinde oder Kirche aus, die dem Jesus der Bibel nachfolgt? Wir haben es gehört. In ihr sind nicht viele Weise, Studierte, Doktoren, Professoren und so weiter. Nicht viele Mächtige, Einflussreiche in Politik und Wirtschaft. Nicht viele Angesehene, Wohlgeborene wirklich, also mit edler Ahnentafel und Familienwappen, sondern einfache, gewöhnliche, sogar dumme Menschen, schwache, ohne Einfluss und Stimme, unadliche, unwürdige, unschöne, ehrlose, kümmerliche, verachtete und Leute, die nichts darstellen. Nicht die Creme der Gesellschaft, sondern der Abschaum. So war es jedenfalls damals in Korinth. Das war die Gemeinde Gottes. Das Gegenteil einer edlen, angesehenen Gesellschaft. Aber genau dort war Gott zu Hause. Genau bei ihnen war Gott zu finden. Genau diese Menschen spiegelten etwas von Gott wider. Sie waren Geheiligte. Ihnen war Gnade gegeben. Das konnte man übrigens sehen und feststellen. Sie waren in allen Stücken reich gemacht, in aller Lehre und Erkenntnis. Sie hatten keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe, an Charismen. Sie waren voller Hoffnung, voller Erwartungen an Gottes Zukunft. Und sie lebten in Gottes Kraft, lesen wir von ihnen. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte änderte sich das Erscheinungsbild der Gemeinden und Kirche bald. Aus den Verachteten wurden Geachtete, aus den Verfolgten Verfolger, und wer auf sich hielt, der hielt sich zur Kirche. Und wer nicht wollte, wurde zur Kirche gezwungen. Sie hatte die Macht dazu. Die Gemeindeleiter bekamen die Stellung und die Anziehsachen, die Gewänder der Staatsbeamten. Und genau das ist übrigens die Herkunft der Messgewänder und Talare, die bis heute in den Kirchen üblich und Pflicht sind, die mit dem Staat verbunden sind. Schließlich stellt man etwas dar und will etwas darstellen. Studium und menschliche Klugheit entschieden und entscheiden nun, wer in der Kirche maßgebliche Dienste ausführen durfte und darf. Prachtvolle Kirchen entstanden. Die Vornehmen bekamen Ehrenplätze und ihre Logen und verewigten sich in edlen Kunstgegenständen, die sie spendeten. Die Christen hatten es geschafft. Was hatten sie geschafft? Die schändlichen, beschämenden Merkmale, die zum Kreuz gehören, haben sie erfolgreich abgelegt. Und die Folge? Auch die anderen Merkmale der urchristlichen Gemeinden Gottes haben sie nach und nach und immer mehr eingebüßt. Gottes Kraft wurde immer mehr durch menschliche Kraft ersetzt, die Weisheit Gottes durch menschliche Klugheit, die Heiligung durch den Geist, durch menschliche Anstrengungen, Sitten und Bräuche. Und wenn früher das Leben der Gemeinde vom Wirken des Heiligen Geistes und von den Gebeten abhängig war, so wurde es bald mehr und mehr durch Verordnungen, Gesetze und festgelegte Abläufe abgesichert. Und die Abhängigkeit vom Geld wurde größer als die vom Geist. Aus einer göttlichen Einrichtung mit schwachen, wirklich schwachen Menschen wurde immer mehr eine gut organisierte, menschlich fromme Institution der Angesehenen. Man kann das Fortschritt nennen oder geschichtliche Notwendigkeit. Aber gewisse geistliche Zusammenhänge bleiben gültig und in Kraft. Einer ist, Gottes Herrlichkeit zeigt sich in menschlicher Niedrigkeit. Menschliche Hoheit dagegen beeindruckt Gott überhaupt nicht. Da zieht er sich eher diskret zurück. Das gehört grundlegend zum Evangelium, zum Wort vom Kreuz. Es gibt so etwas wie eine Gesetzmäßigkeit des Kreuzes. Kreuz heißt, da wird etwas durchkreuzt. Kreuz heißt, etwas muss sterben, damit Neues auferstehen kann. Kreuz heißt, menschliche Kraft und menschliche Möglichkeiten enden. Gottes Kraft und göttliches Wirken entfaltet sich umso mehr. Und die Jahreslosung von 2012, Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, hat ihren tiefsten Grund genau darin, im Kreuz, im Wort vom Kreuz. Das Kreuz durchkreuzt das Gewohnte. Das Kreuz sagt umgekehrt. Und so stellt das Kreuz vor die Frage, meine Kraft oder Gottes Kraft? Ich oder Christus? Leiste ich vor Gott etwas oder lasse ich mich beschenken? Mache ich es selber oder lasse ich Gott machen? Mache ich etwas aus mir selber oder lasse ich Gott etwas aus mir machen? Hier sind wir tatsächlich bei einem Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums. Gott macht aus dem, was nichts ist, etwas Großes. Und er macht das, was groß ist, zu nichts, zunichte. Hören wir es noch einmal. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, das heißt nach menschlichen Maßstäben. Nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht, eigentlich dumm, ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, in Schande dastehen lasse. Und was Schwaches vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, zu nichts mache, abschaffe, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott macht aus dem, was nichts ist, etwas Großes. Und er macht das, was groß ist, zu nichts zunichte. Das ganze Leben von Jesus macht das von Geburt an deutlich. Und besonders konzentriert es sich dann am Kreuz. Also, willst du selber etwas aus dir machen vor Gott? Willst du selber etwas darstellen und sein? Oder darf Gott das aus dir machen, wozu er dich berufen hat und Jesus dich vor Gott darstellen? Schau mal, Vater, das ist er, das ist sie, vollkommen erlöst durch mich, genauso gerecht wie ich. Du siehst sie, ihn genauso an wie mich. Wir gehören untrennbar zusammen. Darf Jesus uns so vor Gott darstellen? Seht auf eure Berufung, fordert Paulus auf. Niemand kann sich selber zu etwas berufen. Aber jeder kann einen Ruf hören und ihn dann annehmen oder auch ablehnen. Wie ist das mit deiner Berufung durch Gott? Hast du sie? Siehst du sie? Seht auf eure Berufung? Gemeint ist zunächst einfach die Berufung zum Glauben, zur Gotteskindschaft, noch nicht die zu einem speziellen Dienst. Das kann später kommen. Seht auf eure Berufung. Nicht seid stolz auf eure Bekehrung. Ich habe mich nicht selber berufen, das geht überhaupt nicht. Ich konnte höchstens auf einen Ruf antworten. Nicht ich habe mich entschieden, mir Mühe zu geben, ein frommes Leben zu führen und hoffe, dass Gott nun mit mir zufrieden ist und mich annimmt, sondern Gott hat mich in Jesus schon angenommen. Und da hat es diesen Ruf Gottes gegeben, wo Gott fragt, gibst du mir deins, damit ich dir meins geben kann? Oder hältst du so viel von dir und deinen Dingen, dass du mich und das Meine verachtest? Darf ich in dein Leben treten? Darf ich deine Schuld haben und wegnehmen und vergeben? Darf ich dein Leben umgestalten und Neues wachsen lassen? Darf ich deine Absichten und Pläne durchkreuzen und meine Absichten und meine Pläne, meinen Willen in dir und durch dich verwirklichen? Das ist der Ruf Gottes, die Berufung. Und dabei geht es so anders zu als in der Welt. Gott macht keine Castingshow. Gott sucht nicht den Superstar. Gott nimmt nicht die Kandidaten, die sich am besten darstellen können. Da ist auch kein Numerus Clausus, sondern alle haben die gleichen Chancen vor Gott, wirklich alle. Genutzt werden sie allerdings, so lesen wir hier, am ehesten von den Nobodies, von denen, die nichts darstellen können und wollen. Die Wahrheit ist ja, vor Gott kann keiner etwas darstellen. Vor Gott kann sich kein Mensch rühmen oder etwas einbilden. Aber leider verstehen das die Gebildeten und die Angehörigen der High Society oft am wenigsten. Jeder Mensch kann von Gott berufen werden. Ja, Gott meint jeden. Es gibt nur eins, was die Berufung hindert: Stolz. Und deshalb, und nur deshalb, sind unter den Berufenen Gottes so wenig Weise, Mächtige und Angesehene. Natürlich ruft Gott auch sie, aber die meisten sind zu stolz, das anzunehmen. Das Evangelium ist ein Riesengeschenk und eine Riesenherausforderung zugleich. Gott macht aus dem, was nichts ist, etwas Großes. Und er macht das, was groß ist, zu nichts, zunichte. Damit sind übrigens alle Minderwertigkeitskomplexe und Hemmungen, aber auch alle Einbildungen und Dünkel, alle Angeberei und Arroganz ein für allemal erledigt. Ist beides völlig überflüssig. Nur Gott bringt uns da richtig in die Balance. Weder Komplexe noch Stolz. Wer sich beschenken lassen kann, wer Gott an sich ranlässt, an sich handeln lässt, der wird durch Gott in eine ganz neue Lebenswirklichkeit gerufen, und die ist Christus. Christus allein. Ihr seid in Christus, steht hier. Christus ist euer Lebenselement. Christus ist in euch, Christus ist um euch. Ihr lebt in seiner Wirklichkeit. Was er hat, habt auch ihr. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Ihr habt alles, was er hat. Er ist euer Leben. Christus ist uns von Gott zur Weisheit gemacht. Da gehen einem neue Dimensionen auf. Da kriegt man eine ganz neue Sicht von allem, worauf es ankommt im Leben und was wirklich nur Nebensachen sind zum Beispiel. Was zählt, was hindert, was voranbringt. Oder Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wir stehen richtig vor Gott, zu Gott. Gott steht zu uns durch Christus, weil Jesus für uns starb. Deshalb haben wir eine weiße Weste, eine reine Weste vor Gott. Christus unsere Gerechtigkeit. Christus unsere Heiligung, er verwandelt unser Leben, reinigt uns, lässt Gottes Licht durch uns leuchten. Das macht er, das müssen wir nicht selber auf Krampf irgendwie produzieren, wird eh nichts. Christus ist unsere Erlösung. Wir sind freigekauft, frei von allem, was uns bindet und knechtet. Wir konnten und können neu durchstarten. Und das alles nicht, weil wir so toll wären, sondern weil Jesus Christus so toll ist und weil er uns so großartig beschenkt. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt, Christus erfülle ihn mit stolzer Freude. Ja, die darf es geben, aber sie kommt von Christus her. Er ist unsere stolze Freude. Das ist eine Freude, die schon aus dem Himmel kommt und die den Himmel ausmacht. Aber sie lässt uns gerade nicht abheben, sondern macht demütig. Nur auf Gott können wir stolz sein. Er ist unser ganzer Stolz. Das reicht. Ich aus mir selbst bin nichts und muss auch nichts sein. Christus in mir ist alles. Das ist Gottes Berufung. Was Jesus gelebt hat von Anfang an, das darf und soll in uns zur Wirkung kommen und sich fortsetzen. Und so steht von Weihnachten her die Frage: Gleichen wir einem offenen Stall, in dem Jesus geboren werden darf, oder einem verschlossenen Palast, der sich selbst genug ist? Gott kommt überall dort hinein, wo man ihn einlässt. Man kann und muss dafür nichts darstellen und leisten. Man muss sich bei Gott nur beschenken lassen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.